Morgen, Kinder, wird's was geben. Axt auf den Kopf, weg ist dein Leben. Ja, welche Seite ist jetzt eigentlich brutaler? Die stumpfe Seite oder die spitze Seite? Fakt ist, da ist jetzt erstmal ein Baby, was keine Mutter mehr hat. Und Perlmann und Blum müssen herausfinden, wer der Lebennehmer ist. In diesem Sinne, hört rein.
Bin so traurig, Billy.
Echt?
Ja. Mann,
mach dir nichts draus, ist doch Weihnachten.
Ist es schon?
Naja, im Fernsehen auf jeden Fall. Sonntag ist Weihnachten. Ja. Wenn man in ARD einschaltet am Sonntag.
Aber irgendwie macht mir das auch keine gute Laune. Mir fehlt der Mie hier einfach.
Oh, dann müssen wir diese Kassette hören.
Ja, die können wir auf jeden Fall anmachen.
Liebe Hörer, wir haben ja immer noch eine Zusatzkassette. Die machen wir jetzt mal an.
Ja, weil eigentlich sind wir ja zu dritt, aber der eine musste weggehen. Und dann schickt er uns jetzt immer eine Kassette, dass wir ihn auch hier bei uns haben.
Oh.
Bin ja zu traurig, dass er nicht da ist. Machen wir mal die Kassette an.
Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung.
Hallo und herzlich willkommen. Schöne Grüße nach Berlin und überall da, wo man mich gerade hört. Ich mache einfach mal weiter mit meiner kleinen Nummer. Ein Arnold Schwarzenegger-Film für jede Tatort-Folge. 1996 hat Arnold Schwarzenegger den Film Jingle All the Way im Deutschen Versprochen ist versprochen rausgekriegt.
Michi, du verhaspelst dich schon wieder.
Ja, weil du mir da und reinpfurzt. Hör mal auf, das ist meine Kassette.
Ach so. Michi, wir sind ja hier bei dir.
Heute mit Dreispurband.
Oder bist du bei uns?
Man weset nicht im Radio, man sieht ja nichts.
Oder ist es Skype? Oh, so wie durcheinander wir reden, ist es wohl echt.
Es ist echt.
Ah, die Qualität ist auf jeden Fall zu für Skype.
Okay, Hoshi, bist du jetzt nicht mehr so traurig?
Nee, jetzt bin ich nicht mehr traurig, jetzt freue ich mich richtig.
Das ist lustig, ich will mich ja eigentlich mit so einem Typen... Ich freue mich auch.
Okay. Entschuldigung,
erstmal, nee, ich freue mich auch.
Ich finde es richtig schlimm, Michi ist wieder zurück. Oh Mann, ich brauche erstmal Glühwein, weil es ist ja Weihnachten am Tag.
Wir haben Weihnachten, heute feiern wir Weihnachten.
Soll ich euch einschenken?
Das ist ja auch schon November.
Habt ihr Durst?
Und wir haben Glühwein.
Ja, ja, was mir bei der ganzen Geschichte gleich eingefallen ist, bei dieser Weihnachtsnummer, ist ja, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, einen Tatort vom Bodensee mit dem Titel Winternebel. Da war kein Winternebel drin, war nur Herbstnebel drin.
Herbstblätter.
Wenn überhaupt
Diesmal
Nebel war.
Haben wir hier einen Tatort Bodensee, Weihnachten im November. Also andersrum irgendwie wieder.
Ja, okay.
So als ob man es wieder gut machen will. Jetzt halt wieder zurückdrehen.
Und hat die Schneid?
Hat
so ja geschneit im Tatort.
Echt?
Ah, okay. Ach nee, weil der letzte Woche hatte. Nee, da hat sie geschneit.
Nicht geschneit. Wirkte alles ein bisschen wie, als wären die zu dick angezogen.
Hat es nicht auch mal geschneit?
Nee, bei Lannert und Boots hat es geschneit. Letzte Woche.
Da, glaube ich, hat es geschneit. Das weiß ich aber auch schon nicht mehr.
War deine Augen, vor deinen Augen hat es ohnehin geschneit. Hast du durchgeschlafen?
So viel habe ich gar nicht gepennt eigentlich.
Ja, ihr seht, wir sind immer top aufmerksam und wir besprechen heute hier den Tatort Nummer 960 vom Bodensee mit dem krassen Titel Côte d'Azur, wo man ja auch vorher ja nicht wusste, wie hängt der Bodensee und Côte d'Azur zusammen. Und das ist hier bei uns immer in drei Blöcke geteilt. Wir besprechen immer erst so ein bisschen den Inhalt und was uns da aufgefallen ist, dann jetzt meistens um die Figuren oder die Schauspieler. Und am Ende sprechen wir auch noch ein paar Szenen durch. Und gespickt wurde die ganze immer mit richtig geilen Infos, wo die das unterinformierten Herz höher schlagen lassen.
Das unterinformierten Herz.
Ja. Ich hab schon was ist das? Was essen wir da jetzt?
Weihnachtsgebäck.
Printen.
Printen.
Die sehen aus, als ob sie richtig knacken, aber sind sie weich im Abbeißen. Ne?
Ja, ich habe extra versucht, die harten Printen zu kaufen, weil die sind nicht hart genug.
Lass
eigentlich
hier
müssen die so richtig hart sein.
Glühwein,
Anstoß, die Zähne abbrechen.
Ja.
Prost.
Die Härte der Printen kann man aber akustisch wahrnehmen, indem wir die aneinander klopfen.
Ich wollte nur noch mal kurz aufgreifen, was ich vorhin angefangen habe.
Mit Arnold Schwarzenegger?
Also, nee, das ist egal. Ja, versprochen ist versprochen. Ein Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger.
Mhm,
ja. Hat aber sonst eigentlich nichts gemeinsam mit diesem Film.
Wow.
Nee, und zwar wegen Skype. Ich versuche mich momentan mit so jemandem irgendwie zu kontakten. Ich habe E-Mails geschrieben und da hieß es, lass mal telefonieren. Jetzt ist das Problem, der ist irgendwie in Malaysia oder so.
Mhm.
Dann hat jemand, ja, lass uns doch über WhatsApp telefonieren. Ich habe leider kein WhatsApp, ich habe kein Smartphone. dann lieber über E-Mail oder wenn du wieder zurück bist. Und dann kommt von ihm nur Skype-Fragezeichen. Skype habe ich aber auch nicht. Also es scheitert völlig an der Technik gerade.
Michi, wir können, aber du kannst mit deinem 12 Euro Samsung und ich mit meinem 1998 Nokia telefonieren, oder?
Das geht ja. Das geht, ja.
Telefonieren geht. Für alle andere gibt es ein Mikrofon und ein Podcast-Studio.
Ich muss mir jetzt irgendwo Skype schnorren.
Das Gute daran ist ja, dass der Weihnachtstatort jetzt schon kam, ist, dass in Laden gibt es auch schon Weihnachtszeug. Glühwein, Printen haben wir alle hier, kann man alle schon kaufen.
Na, der Glühwein war noch vom letzten Jahr.
Wie immer ab Ende August.
Aber der ist noch haltbar bis übernächstes Jahr.
Ja. Aber wenn wir schon mal dabei sind, habt ihr schon die Weihnachtsgeschenke besorgt?
Ja, uff, nee. Mich
verarschen. Eigentlich ist das ja immer ein gutes Zeichen, wenn es im August Ding gibt, Lebkuchen, dass man schon sich um Weihnachten kümmert, macht aber keiner.
Dass man automatisch sich schon ein paar Gedanken drum macht, ja, schon. Aber
vielleicht hilft ja diese Tatortfolge jetzt dabei, dass sich die Leute schon ein bisschen früher Gedanken machen. Ah, ich muss mein Lieben noch Gutscheine basteln.
Ich habe nur 3 Weihnachten lang dieselbe Geschenkidee für meinen Papa, aber habe es immer noch nicht geschafft, ihm die zu schenken.
Na, vielleicht fallen uns ja noch ein paar schöne Geschenksideen ein jetzt im
Podcast. Können wir später überlegen, ja.
Genau, wir überlegen einfach mal und hauen die dann raus. Dann legt euch schon mal einen Stift und einen Zettel hin, dann könnt ihr euch aufschreiben.
Ja.
Könnt ihr schon mal hinschreiben, Mama, Papa und so. Und dahinter schreibt ihr einen Doppelpunkt und dann sagen wir euch ein paar Sachen.
Können eine kleine Top 10 machen oder sowas.
Man kann das eben auch positiv sehen mit diesem Weihnachtstatort. Ist, dass der Bodensee da seiner Zeit um einige Wochen voraus ist.
Mhm.
Also die sind Trending Topic schon bevor es überhaupt trendet quasi.
Irgendwie ist ja der Tatort eh nicht so oft, oder? In der Jahreszeit verhaftet, in der er läuft, oft nicht. Ja. Nicht immer, sagen wir so.
Ja. Okay.
Von daher, gut, bei sowas ist es natürlich ein Event. Also bei sowas, das ist natürlich wirklich eine Marke, Weihnachten. Da könnte man sich das schon erdenken. Die Münchner haben es ja auch geschafft, ihren Oktoberfest-Tatort im Winter der Oktoberfestzeit zu spielen.
Oder der 3. Oktober Einheitstatort.
Und du hast doch bestimmt knallhart recherchiert. Nee, kannst du sagen, warum das jetzt
auch noch eine Hypothese.
So eine zeitliche Differenz hat?
Ich habe nämlich Angst. Wir wurden so viele Weihnachtstatorte gedreht, dass der Bodensee-Tatort schon jetzt gebracht werden muss. Weil
und jetzt kommen nur noch 4 Wochen lang Weihnachtszeit, 6 Wochen lang nur noch Weihnachtstatorte. Ist natürlich auch.
Ja, ab 1. Advent dann.
Nee, ich hatte ja auch erst gedacht, hatten sie irgendwie nicht den Mumm, den dann zu Weihnachten zu bringen, wegen Muttertotschlagen oder dem Arzt vielleicht oder so, oder weil das Baby dann da so CGI-mäßige Zuckungen hat. Aber nach Bildinformationen waren die Programmplätze rund um Weihnachten einfach mal schon vergeben. Und die SWR-Sprecherin hatte gesagt, ja, macht aber nichts, die können dann jetzt schon Spekulatius und Glühwein kaufen.
So.
Also passt das eigentlich.
Ja, ich hatte irgendwie gelesen, dass es wohl so war, dass sie mit einem anderen Tatort irgendwie Probleme hatten und den deswegen vorgezogen haben. Also, dass der eigentlich für Weihnachten gedacht war, für die Weihnachtszeit. Mhm. Dass sie den jetzt vorverlegen mussten, weil sie mit irgendeinem anderen Tatort terminliche Probleme zeigen, den sie eigentlich zeigen wollten.
Ach so.
Okay. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, ich habe das nur mal so überflogen, was genau für Probleme das sind. Ob der dann nicht rechtzeitig zu Ende produziert wurde oder was?
Also hast du nicht
knallhart? Ich weiß nicht. Ich habe nicht knallhart recherchiert.
Butterweich hast du recherchiert.
Butterweich. Nee, eher so Emmentaler-mäßig mit Löchern, löchrig.
Okay. Wer weiß, vielleicht war der Bodensee-Tatort auch einfach später fertig, wenn die Programmplätze schon voll waren und dann waren sie einfach nicht zur rechten Zeit am rechten Ort.
Ja. Das wäre interessant und zu wissen eigentlich. Die
müssen sie dann ja auch letztes Jahr gemacht haben, weil ein Weihnachtsmarkt für so einen Tatort aufbauen, das geht ja auch nicht. Da war ja Weihnachtsmarkt mit drin.
Dass sie dann auch in der Weihnachtszeit gedreht haben.
Ja.
Nee, der Weihnachtsmarkt ist ja aufgebaut als Kulisse.
Meinst du?
Ja, aber nicht
diese
zwingend.
Ding da,
ja gut, das war leider wahrscheinlich aufgebaut.
Weiß ich nicht, wie ein Münchner Tatort oder also, Nürnberg oder so, wo dann wirklich was los ist.
Da gab es keine Drohnenperspektive.
Nee, ich hab's nicht. Man war ständig auf dem Boden und das fühlte sich in meinen Augen auch immer so ein bisschen an, als wäre es einfach zu warm für den Weihnachtsmarkt.
Naja gut, aber selbst wenn, auch wenn, also ich fand es schon sehr winterig da. Ja. Also auch wenn es keinen Schnee gab, es war so ein
kalte Wasser aus. Dann da an.
Aber letzten Endes ist ja die Nachproduktion dauert ja auch nochmal bis zu einem halben Jahr eigentlich. Wow. Ich würde mich mal interessieren, ob die Sendezeit manchmal schon vergeben werden, bevor eigentlich die Folge schon komplett zu Ende produziert wurde. Also Post-Production und so. Weiß man, wissen wir nicht.
Wie ging es euch denn vor dem Tatort? Was habt ihr euch eingestellt, als es hieß, Bodensee, jetzt kommt Bodensee-Tatort? Was habt ihr denn da gedacht?
Ja, Langeweile, Scheiße. Und ich wollte ja endlich mal auch wieder ein bisschen gepackt werden von den Tatorten. Und wenn man so in die Vorschau guckt, dann kommen immer diese langweiligen Regionen, von denen ich da ausgehe, die sind langweilig. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, weil ich fand den doch durchaus spannend.
Und ich fand ihn auch gleich von Anfang an spannend. Weil der angefangen hat wie so ein Slasher-Film. Der Weihnachtsmann, der Mörder, der die Frau verfolgt. Unsere Mordopfer.
Ja, mir ging, glaube ich, ähnlich wie euch. Ich habe gedacht, oh, Bodensee. Ich meine, das ist jetzt auch der vorvorletzte Tatort vom Bodensee. Der wird abgesetzt. Nächstes Jahr gibt es noch zwei Folgen. Eine im Januar und eine irgendwie im November oder so. Und dachte auch, naja, das ist immer so ein bisschen Fremdschämen-Gefahr beim Bodensee-Tatort. Und dann habe ich auch noch gehört, dass da irgendwie was mit dem Baby sein soll und einer toten Mutter und so. Und war aber dann doch positiv überrascht, wie trocken irgendwie auch der Humor in diese Folge eingeflossen ist. Also ja. Das war irgendwie, ja, auch wenn da ganz schön viel Method-Acting dabei war, vor allem bei dieser Frau, die drogensüchtig war, hat irgendwie, wurde das alles immer mit so einem relativ trockenen, lakonischen Humor abgefrühstückt. Auch der Perlmann, wie der sich verhalten hat, jetzt, dass er mit dem, das hat sich jetzt nicht irgendwie die ganze Folge hingezogen, dass er sich völlig fertig gemacht hat, dass das Baby tot ist, sondern der war dann da am Bett von dem Baby und hat ihm was vorgelesen und hat sich gewundert, warum die komischen Vögel da ankommen und so.
Ich habe auch jemanden die flottesten Sprüche aus dem Tatort so zitiert, die mir in den Kopf gefallen sind. Und dann hieß es, ach, das scheint wohl ein lustiger gewesen zu sein. Da musste ich nochmal revidieren. Nee, war eher bitter. Trotz der lustigen Sprüche war
ja, war bitterer. Bitter, aber irgendwie trockener Humor dazu. Ja. Also war jetzt nicht so bitter wie zum Beispiel letzte Woche der Stuttgarter Tatort mit dem entführten Kind. Das war wesentlich bitterer. Da war überhaupt keine Humorkomponente drin.
Ja, aber ich fand den vom Empfinden her bitterer diesmal, weil der andere hat mich ja nicht berührt.
Also dieser Bodensee-Tatort diese Woche hat dich berührt, Bülow.
Ja. Wo genau?
Am Fuß, als ich den schwarzen Fuß gesehen habe.
Fandst du eklig?
Ja, man, das war richtige Ekelrevue. Ja.
Jedenfalls, wir haben ja wieder ein krasses Duo an Regie und Drehbuch, was da aufeinander getroffen ist. Regie übrigens hat Ed Herzog gemacht. Der ist auch Regisseur von Winterkartoffelknödel.
Ach.
Also routinierte Hörer unserer Podcasts erinnern sich vielleicht, dass wir schon mal Kinokarten verlost haben für Winterkartoffelknödel.
Die dann verfallen lassen wurden.
Da spielt auch dieser Sebastian Betzel mit, wa?
Genau, ja, genau. Spielt die Hauptrolle da.
Und Ed Herzog und das Drehbuchautor Wolfgang Stauch, die haben schon einige Sachen zusammen gemacht. Das war ihre sechste Zusammenarbeit. Die haben unter anderem den viel gerühmten Polizeiruf 110 Die Gurkenkönigin gemacht. Also sagt mir vom Wort her,
oh, doch,
das war einer der letzten
Krauses.
Ja, genau. Genau, die haben das zusammen gemacht und auch dieser 110 Gurkenkönigin-Tatort war so ein mit Empathie gezeichnetes Figurenensemble, habe ich gelesen. Okay. Und das genauso ähnlich haben wir ja das ja diesmal auch gehabt. Also dieser Wolfgang Stauch hat sich schon Mühe gegeben und das sagt er auch selber auf seiner eigenen Webseite, so eine subtile Kriminalgeschichte über Leute zu schreiben, für die sich normalerweise keine Sau interessiert. Mhm. Und der hat ja da ziemlich schillernde Charaktere auch wieder aneinandergereiht. Auf der einen Seite diese ganzen Obdachlosen, jeder für sich war ja irgendwie eine Marke. Mhm. Auf der anderen Seite die Hitmaschine und auch dann das Baby und Perlmann und
die Blumen Hitmaschine
haben fand ich auch irgendwie viel mehr Charakter gezeigt als sonst.
Wobei die Hitmaschine war auch ganz gut, ne?
Nee, ich fand sie doof. Jetzt im
fand sie doof, wieso?
Es gab ja Tatorte, wo die Verrückten total exaltiert waren. Und die Hitmaschine war für mich zu gewöhnlich. Der hätte noch ein bisschen.
Aber das fand ich eigentlich ganz gut.
Ich hätte mir over the top
gewünscht. Normales. Was ich so schräg fand, war seine ganze Entourage da in diesen schrecklichen Klamotten, die anhatten. Ja. Also, dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich so gedacht, dass der das von denen verlangt, dass die sich so anziehen?
Die sahen aus wie oder Britney Spears, Hit Me Baby One More Time
mäßig. Mit Schuluniform.
Bisschen, ja. So Schuluniform-mäßig.
Ich würde schon denken, der hat die Kohle und der sagt, hey, zieh dir doch mal eine Schuluniform an und dann ziehen die das an.
Und dann bringen wir einen Kaffee.
Ja.
Oh Gott.
Aber was mich vorm Gucken auch ein bisschen runtergeholt hat, war der Tatort Block. Der hat die Empfehlung rausgegeben, sich diesen Tatort eher zu klemmen, weil er so scheiße sein soll. Man soll lieber Formel 1 gucken, selbst wenn da vorher schon der Gewinner feststeht. Weil ist er irgendwie bei Formel 1.
Und was war die Argumentation von denen?
Weil nicht spannend und nicht realistisch. Also selbst, man soll lieber Formel 1 gucken oder Tribute von Panem, weil das eine ist realistischer und das andere spannender.
Kam das zeitgleich an dem Tag. Ja. Tribute von Panem kam.
Ja.
Ah ja, aber kommt er in 2 Wochen ins Kino.
Dann sehe ich aber wieder. Quotengefahr. für den Tag.
Ja, aber Kurvengefahr war gar nicht so schlimm. Also auch wieder wie letzte Woche 25%, ein Viertel aller deutschen Fernsehzuschauer hat sich den Tatort reingefahren. Über 9 Millionen, das ist eine solide Quote, kann man nichts sagen.
Ja.
Das ist vielleicht auch, weil viele Leute wissen, aha, Bodensee jetzt bald zu Ende und vielleicht hauen die auch nochmal so einen raus, wie Leipzig zum Beispiel.
Ja. War Leipzig und war mit Tomala.
Ja.
Na, das war ja ein doofes Ende.
Ja, aber da haben sie nochmal Gier aufs Ganze gemacht.
Ja.
Und vielleicht passiert ja sowas Ähnliches im Bodensee auch nochmal. Jetzt, wo man sich nicht mehr groß Sorge um seinen Ruf machen muss, ist der erst ruiniert, lebt jetzt nicht
ganz. Ja, deswegen beefen, aber ich frage mich, warum haben die sich gebieft? Blumen, haben die im Vortatort Stress miteinander gehabt?
Nee, ich glaube, das soll so ein bisschen das Ende einläuten.
Ja. Nee. Angeblich nicht. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur und der meinte, er wollte einfach mal, die sind immer so harmonisch miteinander und die Schauspieler an sich ja auch. Und er wollte halt schon immer mal sehen, was passiert, wenn die sich streiten. Mhm. Also er wollte die Figuren auch mal im Konflikt sehen. Und deswegen hat er das mit dem Kind auch, hat er darum gebeten, dass man es so schreibt, dass man halt einen Grund hat, worüber die sich streiten können, weil die eigentlich immer so harmonisch sind.
Ja.
Aber jetzt hatten sie halt eben das, weil er da eine Fehlentscheidung gemacht hat und so eine. Und da geht es ja um ein emotionales Thema, dass sie darüber sich halt dann in Streit geraten konnten.
Ja, aber ganz interessant also, eigentlich, ne? Dafür, dass sie sonst immer so relativ gut miteinander funktioniert haben und kaum Stress hatten, hatten sie diesmal ernsthaft was miteinander zu diskutieren. Und man hat eben auch ein bisschen mehr über deren Charakter rausgefunden.
Irgendein Kommentar hat bei Tatort-Fans geschrieben, voll so unsinnig, dass sie sich so aufregt, dass er das Baby da fast sterben lassen hat und die Frau dann in der Zelle auch fast abnippeln lässt, weil sie ja auf keinen Entzug ist und sich umbringen hätte können oder so.
Ja, da hat die Bild-Zeitung, gib mal, der Michi will noch ein bisschen Glühwein.
Ja, also, ich hab nicht aufgepasst. Ich bin hier
jetzt am Reden.
Krass Multitasking. Aber hier, warte.
Die Bild-Zeitung hat auch Faktencheck gemacht. Komm, ich war ja wieder ohne Adblocker auf der Bild-Zeitung, weil mit Adblocker kommt man ja nicht mehr ruf. Und hab da auch geguckt und es ist wohl nicht in Ordnung, dass man jemanden nur um eine Aussage zu erzwingen festhält im Knast, erstens. Und zweitens ist die Aussage wahrscheinlich auch nicht zu verwerten, wenn diese Person dann so krass auf Drogen ist, wie die Frau, die da im Knast gewesen ist.
In Richtung Foltervorwurf, wa?
Aber eigentlich wollte
wollen
sie
wir nicht doch sagen?
Da... Ich haben dachte wir nicht mal, gesagt? Nee. Also darf man wahrscheinlich nicht, ja, aber ich dachte ja eh auch, dass die Motivation eher ist, die da drin zu lassen, damit sie clean wird.
Ja. Hätte ich auch gedacht. Da ist ein bisschen Muttergefühle durchgekommen irgendwie.
Hat auch nichts genutzt.
Und er hatte Vatergefühle.
Aber da habe ich ja auch das Wort Method Acting erst gelernt. Das war in irgendeiner der abfälligen Tweets, dieser zahlreichen abfälligen Tweets bei diesem Tatort, da kam das Wort Method Acting vor. Und das ist ja eine Acting Method, nur umgedreht.
Aha.
Und es geht irgendwie darum, dass man sich selbst eigene Erinnerungen oder Gefühle hervorruft, die Person, die man darstellt, dann haben könnte.
So, denk an was Schlimmes in deinem Leben, genau, um zu weinen.
Um es dann besser darstellen zu können.
So,
das hat die ja ganz schön krass gemacht. Die hat ja da richtiges Mobiliar klein gehauen. Also es war schon ein bisschen übertrieben, aber
das geht ist Method auch, Acting. Das geht auch im Schreiben. Also ich wurde mal in einem Kreativunterricht, wurde mir beigebracht, notiere dir das schlimmste Erlebnis, was du kennst, dein schönster Ort, in dem du gewesen bist, die Person, die du überhaupt nicht leiden kannst.
Mhm.
Und so ganze Dinge, so Extreme.
Mhm.
Und dann guck mal, schreib mal eine Geschichte mit diesen Zutaten.
Mhm.
Und dann kam bei mir auch was ganz Amüsantes, Pointiertes raus. Das hat sich alles um Alkohol gedreht.
Das war die Pointe, oder was?
Ja.
Weil wir gerade über diese Knastszene geredet haben.
Mhm.
Generell, und du ja auch von den Fuß erwähnt hast, Bülow fand den ja so ein bisschen ein Ekeltatort generell. Da waren also, mehr so Szenen, die...
Also ist ein Pluspunkt aber bei mir.
Okay.
Obwohl ich das als Minuspunkt wahrgenommen habe, weil ich angewidert war. Und fand ich das schon sehr amüsant.
Und da habe ich mir so gedacht, bestimmt gibt es da mehrere Leute, die sich vielleicht dann auch beschweren. Ich habe jetzt keine Kommentare mehr gelesen.
Mhm.
Dass sie eben sowas zeigen, wie dass sie da sich übergibt und diese Szenen...
Grün. Mhm.
Oder dass es ja generell immer wieder... welche gibt, die sich daran stoßen, wie brutal diese Tatortfolgen manchmal sind. Und dazu habe ich auch in diesem Interview mit dem Regisseur, hat der auch was gesagt, der Ed Hardy, dass irgendwie, dass er halt das schon auch drauf angelegt hat, dass die Szenen, er wollte halt nicht einen Mord zeigen ohne die nötige Gewalt. Er will schon, er findet es nicht richtig, wenn man sowas wie ein Mord nicht auch dann drastisch zeigt, also dass man dann das verharmlost sozusagen. Ja. Du musst schon dann auch dem Zuschauer
wehtun. Einmal ordentlich Schock und dann die Story auch so ein bisschen darauf aufbauen.
Ja, ja, halt oder generell halt, ja.
Der Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Filmen.
Aber und das deckt sich mit etwas, was ich mir gedacht habe. Darf ich noch schnell? Und zwar habe ich mir so gedacht, eben die Leute wollen ja einen Mord sehen, die wollen Verbrechen sehen. Natürlich wollen die auch Gerechtigkeit und Auflösung sehen, aber die wollen ja schon diese Abgründe sehen. Hm. Darum schalten sie ja sich einen Krimi ein.
Wo es jede Woche mindestens einen Toten gibt.
Stören sich dann aber oft an der drastischen Darstellung oder so. Das wollen sie dann nicht. Das soll schon alles irgendwie schön kuschelweich sein irgendwie. So ein bisschen.
Also man will am Montag auch wieder auf Arbeit gehen, ohne Trauma.
Ja. Ja. Aber auf deiner Seite, also es ist so ein bisschen ein Zwiespalt, finde ich. Zwischen, man will einen Mord sehen, aber dann darf es halt nicht zu brutal oder nicht wehtun.
Oder anders noch, man will einen Mord sehen und alle wollen mitreden. Also, aber jetzt gleich mal die Frage, welche Seite findet ihr denn brutal?
Ah, die
stumpfe
ich
oder die spitze, wenn der Kopf mit der Axt eingeschlagen wird?
Ich glaube, die stumpfe, oder? Was geht denn schneller? Wissen wir das?
Ja, wahrscheinlich die spitze Seite. Aber
mal reingehackt
bei der spitzen Seite hast du denn wirklich Kopf offen?
Ja, deswegen, die Frage ist ja, wie man für sich selber Brutalität definiert. Also ich würde auch die spitze Seite als brutaler darstellen, weil man zwei gespalten, der Kopf könnte gespalten werden. Was bei der stumpfen Seite nicht passieren könnte, man könnte aber trotzdem sterben. Somit ist man ein bisschen, auch wenn das komisch klingt, menschlicher umgebracht worden mit der stumpfen Seite in meinen Augen.
Ja, ich sehe das nämlich anders. Mhm. Weil ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass so eine spitze, die schneidende Seite schneller geht, wogegen du mit der stumpfen vielleicht sogar öfter zuschlagen musst.
Also das heißt, wenn du schon jemanden umbringen willst, dann richtig einmal Kopf ab und nicht fünfmal draufhauen.
Genau. Ja. Meine Hypothese stützt darauf, dass der Schlag mit der stumpfen Seite auch einen Schlag ausreicht. So ist meine, darauf basiert meine
Brutalität. Wenn du an den Schwung holst, ist das wahrscheinlich auch so.
Ich finde es trotzdem brutaler, wenn man die spitze Seite nimmt, weil der Mörder wirklich unmittelbar in Kauf nimmt, da ist Tod und da ist Blut und da ist Kopf auf und Gehirn draußen.
Außerdem
bei der stumpfen Seite ist es eher nicht so. Ist es nur ein Affekt irgendwie, dass er dazu haut und dann ist aus Versehen tot?
Oder stell mal vor, mit der spitzen Seite und du zielst nicht richtig und du ziehst ihm nur einen Scheitel. Dann ist er auch fies. Also ich bin für die
Dann kannst du noch 15 Euro für einen Haarschnitt verlangen. Ich würde sowieso machen wie in diesem Film The Incredible Slow Murder und ihn langsam mit einem Eierlöffel. Über Jahre. Bis er, so, chinesische Folter. Das
kennst du nicht?
Nee.
Das verlinken wir.
Was passiert da?
Da ist dieser Trailer von einem Mörder, der jemanden umbringt mit einem Teelöffel und ihn haut, aber davon stirbt man nicht.
Das klingt gar nicht so gut.
Können wir mal.
Was laut Bildinformation auch nicht geht, ist Beihilfe zu einer Straftat, wenn der Kommissar einen Drogendeal toleriert.
Ach so.
Ja,
der muss ihn Kai Fährmann. Ich bin Kai von der Polizei.
Ja, der war gut. Hi, ich bin Kai von der Polizei. Naja, klar, der geht da hin. Ich meine, der will ja Informationen dealen und er bekommt die auch. Aber eigentlich weiß er ja um die Straftat, die dieser Drogendealer begeht. Plus dieser Substanzen, die er in seinem Besitz hat und macht nichts dagegen.
Aber das ist ja nicht neu. Das hat ja jetzt der neue Berliner Tatort auch gemacht. Der hat auch den Grasdealer verjagt.
Mhm.
Also ist nicht zum ersten Mal, dass ein Kommissar im Tatort gibt, der die Dealer einfach nur einen Schreck einjagt. Und dann, also obwohl, er hat ja keinen Schrecken einjagt, der saß ja immer noch da.
Das ist aber seltsam, weil komischerweise geht das, ich habe jetzt so eine Geschichte gehört, wo der Stiefvater das Kind schlägt. Und dann wird die Polizei gerufen und die Polizei kommt dazu und dieses Kind, also die haben wirklich die Male gesehen und so und das Kind erzählt auch die Geschichte und er muss wohl auch gesagt haben, ich bring dich um oder so, können aber nichts machen, weil das Kind muss quasi eine Anzeige erstatten erstmal und kann das, glaube ich, auch nur mit Einwilligung der Eltern.
Okay.
Also da ist ja auch so, also ich meine, es ist ja anscheinend, ist natürlich jetzt schwierig darüber zu reden, weil ich die ganzen Hintergründe nicht so genau kenne.
Aber hast du mal gehört?
Habe ich gehört. War jetzt mal
Emmentaler Recherche.
Emmentaler Recherche wieder. Nee, aber es ist scheinbar so, dass die, obwohl die quasi, sie haben halt die Tat selbst nicht gesehen, aber sie haben ja die Aussage, die erste Aussage gehabt, kann die Polizei nichts machen, wenn nicht jemand externes oder direkt
Anzeige
erstattet. Nicht jemand Anzeige erstattet. Sie selber können das nicht.
Naja,
aber auf der anderen Seite ist bei sowas...
Achso, du meinst, weil Perlmann auch nicht den Drogendeal selber wahrgenommen hat?
Vielleicht hat er ihn wahrgenommen, man weiß es nicht. Also wir haben es nicht gesehen, dass er ihn wahrgenommen hat.
Aber doch, deswegen, aber wir haben vieles nicht gesehen, was Perlmann und auch Blum gemacht haben. Die waren ja, so wie ich es gerne mag, so wie Bronson oder auch Jason Voorhees oder unsere blonde Ermittlerin, die...
Furtwängler?
Furtwängler, genau. Auch immer schön gemacht hat. Die ist immer auf einmal vor Ort. Also Perlmann zu Beginn stand dann an der Graffiti-Mauer, wo die ihre Drogen da rausgesucht hat. Und er stand dann schon da. Auch Blum war dann schon zugegen. Also Michi und ich, wir haben den ja zusammengeguckt und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass mir das ja gefallen müsste und dann fiel mir auch auf, ja, tatsächlich, das ist geil.
Also das nicht noch erst ewig hin und her fahren, sondern zack, bumm, steht den, da hoch.
Genau, der Ermittler ist immer schon ein Schrittchen voraus.
Mhm. Und Sie haben sich ein bisschen die von euch mehrfach zitierte Erfurt-Beschattung einfach erspart, indem man dann einfach dasteht.
Ja, genau, das passiert der, dadurch.
So, das sieht man halt nicht.
Ah, okay. Kann man sich hinter die Ohren schreiben. Also liebe Leute, liebe Drehbuchautoren, liebe Regisseure, liebe Darsteller, bevor ihr eine Erfurt-Beschattung macht, aus 2 Meter Entfernung unerkannt bleibt oder direkt Stoßstange an Stoßstange.
Schnitt.
Einfach Verkürzung. Ja, Verkürzung. Einfach im Auto sitzen, einfach davor stehen.
Gleich aus hinterm Baum vorspringen. Und aus der Torte.
Und dem Täter eine Schelle geben. Dann ist erstmal gut.
Dieser Tatort war auch nominiert für den Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktion.
Echt?
Also überhaupt.
Was ist denn dann noch nominiert? Wissen wir nicht, war, aber.
Ja, weiß man nicht. Nominiert heißt ja vielleicht auch nichts.
Ja, vielleicht sind da 1000 Filme nominiert.
Ja, aber trotzdem war eine Rezension gar nicht so schlecht gewesen, wie der Tatort-Blog vorher gesagt hat. Aber die Twitter-Kommentare waren trotzdem ganz schön heftig gewesen. Gab es einige gute Lacher. Die Zuschauer konnten das nicht so richtig mitnehmen.
Naja, vielleicht lag es auch daran, dass das so nicht nachvollziehbar war. Auch das Blum und Perlmann-Hickhack, den Streit, den die miteinander hatten. Also wir haben uns ja auch gefragt, warum sind die jetzt so argwöhnisch miteinander und das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Einfach, dass die sich so gerade nicht gern haben.
Weil man die so auch nicht kennt.
Aus dem Nichts heraus.
Irgendwie. Erinnert sich jemand von euch an den letzten Bodensee-Tatort?
Na, da gab es doch auch eine Erfurt-Beschattung.
War das der mit dem Rotwein?
Ja.
Da war der Schweizer Kommissar noch dabei, oder?
Lütti. Ihr Lover.
Ja. Fast Lover. Den sie gerne hätte.
Also. Ja.
Aber diesmal war er komplett weg. Okay, ja. Ich habe nur überlegt, ob der jetzt schon öfter gefehlt hat oder ob das jetzt das erste Mal war.
Ja, aber die brauchen den ja auch nur, wenn sie in der Schweiz ermitteln.
Stimmt,
oder?
Ja. Aber die letzten 3 Mal, die wir, glaube ich, gemeinsam gesehen haben, war der immer dabei.
Mhm. Vielleicht ist der schon rausgeschrieben.
Oder 2 Mal.
Mhm. Und steht nicht mehr zur Verfügung.
Oder die müssen einfach wieder in der Schweiz ermitteln.
Ach, da fällt mir ein, der Regisseur selbst mutmaßt auch, dass das jetzt mit dieser Gereiztheit vielleicht sogar bleibt. Mhm. Bei den nächsten 1 oder 2.
2 Folgen noch.
Genau. Obwohl weil er die anderen Regisseure kennt und die sich auch austauschen und die da auch so ein bisschen anscheinend Interesse hatten daran. Also diese Konfliktsituation zwischen den beiden.
Boah, ich sehe schon den Showdown im letzten Bodensee-Tatort, wo sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen.
Ja, wie bei den Leipzigern. Die haben das doch auch die ganze Folge über gemacht und dann ist sie am Ende wieder mit ihr ins Zimmer.
Naja, oder ob die Clara Blum doch vielleicht noch irgendwie einen Lover irgendwas anfängt.
Ach so, meinst du mit Perlmann?
Nee, nicht mit Perlmann unbedingt. Also so Mulder und Scully sind die ja nun bene nicht. Aber die hat ja schon immer so auch ein bisschen Sehnsüchte noch gehabt, jemanden zu finden, an den sie sich festbindet. Vielleicht kommt ja noch einer. Kommen wir mal zum
Bodycount.
Ratet mal.
Ein.
Richtig.
Ja. Schüsse?
Keiner.
Richtig.
Also, ein Tatort ohne Schüsse mit 1 Toten ist auch ein Tatort. Muss man nicht gleich 42 machen mit Maschinengewehr.
Dafür gab es schöne Ekeleffekte.
Und Bazooka.
Also, und das Baby war eine Puppe.
Ja. Teilweise, manche Szenen.
Ich glaube, die Sicht wurde hochgeklebt digital. Oder?
Dieser Anfall war irgendwie eine Puppe.
Eine SWR-Sprecherin hat zur Bild gesagt, in den meisten Szenen handelt es sich um eine Puppe, die nach einem Porträtfoto von einem echten Baby maßgefertigt wurde. Und der Anfall wurde übrigens am Computer animiert.
Ach, der ist Computer animiert.
Ah, krass.
Deswegen, der sah auch ganz komisch aus.
Ja, nee, der sah aber realistisch aus.
Echt, fast,
ja. Nein, ich habe mich gewundert, wie haben sie das gemacht?
Das hat man sofort gesehen, dass es Computer ist oder eine Puppe oder so. Ich habe nur gesehen, was ist das denn?
Nee, aber ich habe mich gefragt, hey, krass, das Kind kann das nicht spielen. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Normalerweise kann ich entlarviger Tricks oder sagt mir, okay, das haben sie aufgeklebt. Aber das fand ich schon interessant, fand ich gut. Also ihr fand es komisch und ich fand es gut.
Der Tatort hat Bülow berührt, der konnte da einfach...
Aber nur wegen Splatter
mitgehen.
Alter, nur wegen irgendwelchen schwarzen Füßen. Und irgendwelchen grünen Übergebungen. Ja, genau, die Jungs da.
Ja, könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Ich kann auf jeden Fall sagen, hier der Urs Hahn, der den Täter gewesen ist, der Peter Schneider, der ist ja auch aus Berlin Calling und spielt da den Dresden Paulo oder wie er heißt.
Ach so.
Keine Ahnung. Und sechselt auch. Und ich glaube auch in dem Tatort hier hat er ein bisschen gesechselt.
Ja.
Und der Obi da...
Der hat hier Berlinert.
Der hat Berliner, da, ja, genau. Und auch schon weit gereist.
Was ich für interessant fand, ich habe ja tatsächlich, ich glaube, das war auch absichtlich, ich sehe, dass die dann roten Hering legen wollten mit dem Sanitäter. Weil der war gleich tatverdächtig für mich.
Welcher Sanitäter?
Oder der Krankenpfleger.
Der Arzt, der Kinderarzt. Ach so, weil der so skurril war.
Ja, und der war zuerst am Tatort und hat gleich einen Spruch gemacht und so und hat dann immer, zum Glück ist die Mutter tot und so. Also so richtig für mich so einfache Kinder, Cluedo, das ist bestimmt der Mörder. Da wurde ich eines Besseren belehrt und das war ein ganz anderer. Aber ich dachte die ganze Zeit, sie werden einfach so simpel den Fall stricken und haben sie aber besser gemacht.
Man hätte auch denken können, dass die Hitmaschine der Täter gewesen ist, eventuell.
Ja.
Aber
ja, aber der kam ja erst später. Der Bülow hat das ja gleich von der ersten Sekunde an vom
Abgemacht. Der Kappel gesagt, das ist der Mörder.
Und irgendwann habe ich auch kurz gedacht, weil es ja oft so ist, dass so eine Figur, die so am Rande mitspielt, dann überraschend irgendwie doch, ja, noch.
Aber das wussten die Autoren wahrscheinlich damit selber.
Reinkommt.
Aber der Mord an sich war jetzt eigentlich ein unnötiger Mord gewesen, oder? Weil ich meine, die Frau wollte das Kind ja sowieso zu ihrem Vater geben. Da hätte der Urs jetzt eigentlich sie nicht noch umbringen müssen.
Er hat es ja erklärt, aber ich weiß gerade ja nicht mehr, was er erklärt hat.
Hat dann schon viel erklärt, aber ihm ging es schon darum, irgendwie das Kind vor der Mutter zu retten.
Aber er bereut,
ich glaube, er wusste das nicht so recht, dass sie das macht und er hat da aber auch nicht dran geglaubt. Er hat, glaube ich, schon geglaubt, solange die, dann ist die ja immer noch dabei und beeinflusst das Kind vielleicht schlecht, solange die am Leben ist. Und so hat es dann im Nachhinein ja für sich gerechtfertigt auch so. Und wer weiß, ob sie es wirklich gemacht hätte. Ob sie nicht doch wieder kalte Füße gekriegt hätte oder es versoffen hätte, den Zeitpunkt. Oder? Und ob er die überhaupt angenommen, ob er das Kind angenommen hätte, wenn es dann noch die Mutter gegeben hätte. Weil ja die dann quasi mit in sein Leben hätte nehmen lassen müssen. Oder ob er sich dann nicht, dann hätte er auch vielleicht leicht einen Ausweg gehabt, der Verantwortung zu entfliehen. Weil er es quasi auf sie abschieben hätte können und so konnte er das nicht. Und er ist ja auch im ersten Moment erstmal davongerannt. Musste das erstmal für sich verarbeiten.
Jungs, ich bin durch mit meinen Karteikarten. Steht auf euren Karteikarten noch
was? Charaktere, ja, und durch. Szenen, oder was?
Ja.
Naja, also Charaktere, da sind wir ja.
Das Ende war kacke von dem Tatort.
Wieso?
Diese Weihnachtssingen. Die haben da alle eingestimmt. Diese Weihnachtslied singen. Ja. Das hat mir eigentlich den ganzen Tatort fast verdorben.
Was?
Fandst du albern?
Ja, war eigentlich aufgesetzt.
Ich fand es ganz schön irgendwie. Vor allen Dingen, weil der Punk halt so auch immer so einen Humor gehabt hat.
Der war gut, ja.
Hat er dann nochmal das Liedchen angestimmt und alle haben mitgesungen, während die da gerade den Urs abführen.
Mhm.
Irgendwie normal scheinbar für die auch, dass die Polizei da ein- und ausreitet.
Hatte was Theaterhaftes,
ja,
ne? Wollte wahrscheinlich auch nochmal lieben, dieses mit diesen Zwiespälten spielen, oder mit diesen Gegensätzen, so,
ja,
fester Liebe und dann diesem Mord. Also ja, der Regisseur hat ja in diesem Interview, das ich gelesen habe, auch gesagt, er findet es schade, weil er glaubt, dass er heftiger und anders gewirkt hätte in der Weihnachtszeit, wenn man selber schon in diesem Trubel drinsteckt und vielleicht aber auch übersättigt ist schon von diesem ganzen, mhm, Weihnachtsstress,
mhm,
und dass das dann besser funktioniert hätte, mhm, so von der Wirkung auf den Zuschauer.
Ja, die Heiligen Drei Könige waren ja da, ne?
Ja,
ja, genau.
Und das Findelkind.
Die drei Säufer von die Hörer, Baby. Welche Heiligen Drei Könige? Die standen da am Bett.
Für die Buddhisten und Muslime, die uns zuhören.
Die Heiligen
Drei, nee, meine ich, nee, aber in dem, also, Tatort. Soll
ich die Weihnachtsgeschichte, also, erklären?
Nein, in dem Tatort, wo die da aufgetaucht sind.
Ja, na, die drei Jungs aus der Côte d'Azur sind halt im Krankenhaus aufgetaucht und haben sich und wollten halt das Baby begutachten und waren nicht gewaschen und wurden von der Krankenschwester nochmal nach Hause geschickt und mussten sich erst nochmal ordentlich waschen. Und dann kamen sie wieder zu dritt und standen alle drei in den blauen Kitteln gekleidet beim Baby am Bett.
Sogar mit dem Geschenk.
Mit Geschenk.
Ja, war so eine Heilige Drei-König-Nummer.
Und was hat der Ex-Bulle für einen Spruch gebracht? Der hat auch was Schönes. Das Baby ist alles, aber alles ist nichts oder irgendwas? Ach,
nein, das, okay. Baby war für sie alles, bis ihr alles zu viel wurde.
Ah.
Das war ein schöner Spruch.
Ja. Ja.
Bei diesen Heilige Drei Könige, also diesen Weihnachtsgeschichten-Vergleich, da gab es ja auch nochmal, wo er dann sagt, ja, er ist der Vater und er kümmert sich jetzt. Und das ist viel mutiger, als wie sein Kind ein Kreuz nageln zu lassen. Weil du vorher meintest, vielleicht, ja, haben sie stimmt, sich nicht getraut, den in Weihnachten zu spielen. Ich glaube, in Weihnachten wäre halt so ein Spruch auch nochmal härter gekommen.
Mhm.
Also es ist schon so recht, recht blasphemisch. Fand ich aber gut. Also war nett, auf jeden Fall, genau. Es waren schon da Vergleiche. Übrigens auch mein Bogen wieder zu Arnold Schwarzenegger. Das ist ja, Terminator ist ja im Grunde auch eine Abwandlung der Weihnachtsgeschichte.
Welche? Alle?
Jetzt, ja, vor allem der erste.
Ja.
Weil da kommt ja quasi, also John Connor, der ja da noch nicht geboren ist. Es geht ja um quasi dieses Ungeborene, das gerettet werden muss. Und da kommt quasi dieser Engel der Zeitreisen und sagt, fürchte dich nicht, du wirst den Messias gebären.
Sie ist Maria.
Sie ist quasi Maria und John Connor, JC, Jesus Christus, Ist ja dieser Sohn, der später die Menschheit retten wird.
Ah, hier Nerd.
Habe ich mal von einem Theologen eine kleine Abhandlung gelesen vor Jahren. Nur mal dazu. Unser, genau. Also haben wir schon zweite Arnold Schwarzenegger-Filme, die wir auf diesen Tatort anwenden können. Was ich auch schön fand, war dieser Schnitt, als sie da irgendwas sprechen über das Tier im Menschen. Und dann gibt es einen Schnitt und du siehst sie, wie sie für den Orang-Utan Spenden sammeln. Zur Rettung des Orang-Utans. Das war lustig.
Ja, ich fand das ein bisschen schwierig. Ich würde keinem Weihnachtsmann eine Spende geben, der ständig macht. Aber das war halt so seine Art, wa?
Das war seine Art. Was ich mich gefragt habe, ich wollte eigentlich nochmal recherchieren und Frauen fragen. Da gibt es am Anfang diese Szene, wo sie ihr Kleid richtet und dann fasst sie sich dabei so an die Brüste. Und das sieht man ja öfter, wenn Frauen irgendwie so engere Kleider oder Abendkleider anziehen, dass sie dann ihre Brüste so komisch richten. Mhm. Ich frage mich, ob das wirklich Menschen machen.
Ach so.
Ich wüsste jetzt aber auch niemanden in meinem Freundeskreis, keine Frau, diese von der ich jetzt das...
Kleider trägt. Ich habe eine Umfrage gemacht.
Wen kann ich mich da verlässlich
fragen? Ich habe eine Umfrage gemacht, eine Frau, die hat gesagt, nee, mache ich nicht.
Ach so, echt? Ja.
Wie hast du? Eine Frau hat gefragt, ob sie das macht mit diesen BH-Brüsten richten. Und er hat gesagt, nee.
Also ich kenne das eher, dass sie an den Trägern irgendwie machen. Das habe ich, glaube ich, schon mal so, wenn man dann so Tanktops oder so hat. Aber dass man sich die Brüste so richtig... Rutschst du dann die Körbchen zurecht, wenn du dein BH anlegst?
Ich habe ja Doppel-D und dann muss ich das richtig einflutschen, weil ein Bauch ist ja auch nicht wenig und dann muss ja dann in die Kerbe rein.
Ja gut, aber du hast ja auch eher so Schlauchförmchen dran.
Ne? Das ist ja auch so ganz besonderen BH. Doppel-D, Elefantus heißt der. Hey, aber die Hitmaschine dürfen wir nicht vergessen, Michi. Wir haben nämlich hardcore-mäßig recherchiert.
Genau, wir haben hart, weil es gibt eben diese eine Szene, wo er erzählt, ja, die war nicht ganz witzig, die hat zu meinem einen Produzentenkumpel gesagt, deine neue Platte, die klingt wie die Bee Gees und Pumuckl beim Gruppensex in der Straßenbahn. Und wir haben heute knallhart recherchiert und wir haben den entsprechenden Track gefunden, um den es da geht.
Genau. Und damit können wir uns eigentlich auch verabschieden. Norm, freu dich auf unser Abschlusslied.
Ich wollte noch kurz sagen, genau, nächste Woche gehen wir dann vom Bodensee an Schwansee, ist Münster angesagt, Titel Schwansee. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ihr habt jetzt das Lied rausgefunden, oder was, von der Hitmaschine?
Ja, die hören wir jetzt rein und verabschieden uns mit Piss dann und viel Spaß noch.
Ade.
Das war ein Zitat. Hat der Punker gesagt.
Ja, genau so da an der Stelle, ja, bleib so. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ich zieh vor dir die Hüte.